Weißabgleich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weißabgleich. Mein Name ist Lynn Hirse, ich bin Kolumnistin und Redakteurin bei der Taz und habe zwei großartige Kolleginnen hier, mit denen ich diese Woche spreche.
Hallo, mein Name ist Erika Zinger. Ich bin Medienredakteurin bei Taz 2 im Gesellschafts- und Medienressort.
Und ich bin Jasmin Kalarikal, ich bin Redakteurin bei Taz 1.
Genau, und Erika ist zum ersten Mal dabei. Hast du dich schon eingelebt?
Herzlich willkommen, Erika.
Sehr gut. Wir haben uns gedacht, wir reden heute über ein Thema, zu dem wir, ich glaube, alle sehr schnell sehr viele Gedanken hatten, nämlich das Thema Wut.
Oh ja, Wut.
Lust auf Weißabgleich? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz-Podcasts sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau es dir an auf taz.de/podcast-zahlig.
Ich habe mich gefragt, wann wart ihr eigentlich das letzte Mal so richtig wütend, Erika?
Ich finde, das ist immer eine schwierige Frage, weil ich glaube, das Erste, was einem dabei einfällt, sind so Momente, in denen man zum Beispiel auf dem Fahrrad saß und angehupt wurde, einfach weil man auf dem Fahrrad sitzt und Autofahrer keinen Bock auf dich haben und irgendwie genervt sind von dir und denken, hupen ist eine gute Möglichkeit, um das zum Ausdruck zu bringen. Und da bin ich oft wütend, aber ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch eher Ärger oder Zorn. Und dann gibt's irgendwie noch so eine andere Form von Wut, habe ich das Gefühl, über die wir vielleicht heute auch noch ein bisschen näher sprechen. Also Wut über so Dinge, die so in der Welt passieren, Dinge, die vielleicht so ein bisschen strukturell begründet sind, auch unabhängig von so einer Wut über so Alltagssituationen.
Also ist Wut für dich was Größeres, also so als Ärger und Zorn?
Auf jeden Fall.
Würdest du sagen, dass Wut was Positives ist?
Also seit diesem Jahr schon. Ich habe ja dieses Jahr Wut für mich entdeckt und liebe sie jetzt.
Krass.
Weil
sie liebt die Wut.
Ja, weil ich das Gefühl habe, dass ich in vielen Situationen, wo ich wahrscheinlich, also es gibt, glaube ich, viele Situationen, da sind Leute oft wütend, aber haben vielleicht Angst davor, diese Wut zu empfinden. Und dann empfinden sie sie entweder nicht. Und dann fühlen sie sich ganz schlecht dadurch. Oder sie empfinden die und behalten die aber für sich und richten die so auch gegen sich. Und dann wird's irgendwie eklig. Und ich glaube, wenn man anfängt, Wut als was richtig Tolles anzusehen, als was Positives, dann kann sie auch ein bisschen Spaß machen.
Aber wie macht man das? Also ich finde halt cool, wenn du jetzt sagst, okay, du hast dieses Jahr hast du so Wut für dich entdeckt. Gab es so einen Auslöser dafür oder war es eh schon so, dass du so denkst, das ist so eine natürliche Entwicklung, weil du hast dich vor lange mit Wut beschäftigt und dann, weil ich zum Beispiel würde sagen, für mich war Wut ganz lange so relativ unsichtbar und manchmal kam sie dann und dann hat sie mich so voll überfordert in so Situationen. Also so, ich hatte das, glaube ich, einmal, da war ich noch in der Schule und ich kann mich daran erinnern, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, deswegen ist es richtig schlimm, aber auch weil Wut dann so mit Gewalt verbunden war. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat, aber so eine Klassenkameradin und Freundin von mir hat irgendwas gesagt, was mich richtig schlimm getriggert hat in dem Moment. Und ich weiß noch, wir saßen irgendwie im Erdkundeunterricht oder so und vor mir lag halt dieser riesige Atlas. Und ich nehme halt so den Atlas und war so, also so richtig kurz davor, also ich habe jetzt nicht mit aller Kraft mit dem Atlas geschlagen, aber ich habe schon so ein bisschen zugehauen und es tut mir immer noch so, also es tut mir so leid, Elisa, aber ich habe mich auch, glaube ich, schon mal dafür entschuldigt, aber das habe ich nicht vergessen und ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, deswegen, ich weiß auch gar nicht mehr, woher diese Wut kam, aber also das weiß ich zum Beispiel noch und noch eine Situation mit so einem Nazi in der U-Bahn mal, wo mir das auch passiert ist und wo ich jedes Mal so komplett überfordert war. Und deswegen, also ich wüsste jetzt gerade zum Beispiel gar nicht, wie, so, wie ich Wut für mich entdecken kann.
Wie ist das bei dir, Jasmin? Ich finde das eine total schwierige Frage, weil ich glaube, ich musste ein bisschen lachen, weil ich habe gleich auch, als Lynn gefragt hat, wann wart ihr das letzte Mal wütend, gedacht, habe ich ja auf dem Fahrrad. Aber aber ich glaube, um diese Wut geht's ja nicht. Und ich habe bei Wut auch viel an so Ungerechtigkeit gedacht und so Wut, die man haben kann, weil etwas nicht gut läuft und nicht gut strukturiert ist in unserer Gesellschaft. Und da habe ich beispielsweise, wenn man jetzt so über so Migrantenbiografien oder sowas spricht, viel an meinen Papa gedacht, der immer so gesagt hat, ja, wenn du dies und das, wenn du was schaffen willst hier, dann musst du besser sein und so. Und das ist auch eine Erzählung, die ich von total vielen Leuten kenne, die ich so in meinem Laufe des Lebens kennengelernt habe. Und es gab schon so einen Punkt, wo ich darüber wütend war. Also über, dass das so ist. Ja. Und insofern würde ich schon sagen, Wut kann schon so ein Antrieb sein. Und ich würde sagen, jetzt bin ich überhaupt nicht mehr so eine wütende Person, aber in meiner Kindheit und Jugend war ich das schon.
Aber warte mal, du sagst jetzt, du warst dann früher über diese Erzählung quasi wütend und wie hat sich das dann geäußert? Und wieso hast du das nicht mehr heute?
Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich zufrieden bin. Also, dass ich das Gefühl habe, ich bin auch, ich bin jetzt in einem Beruf, in dem ich gehört werde. Podcast.
Hallo an unsere HörerInnen.
Nee, aber das ist so ein Gefühl von, ich habe gerne mit Sprache gearbeitet und bin irgendwie zufrieden damit, Journalistin bei der Taz zu sein. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen eine Wut beruhigt. Aber so eine, so ein Gefühl von, es läuft hier nicht gerecht zu, das hat mich irgendwie schon auch so auf eine Weise wütend gemacht, aber auch angetrieben, muss ich sagen. Also ich würde schon sagen, das war auch wichtig, wütend zu sein.
Ich finde diesen migrantischen Aspekt, den du angesprochen hast, irgendwie interessant. Oder das schließt auch ein bisschen an deine Frage an, Lynn, also dieses, wann habe ich meine Wut für mich entdeckt? Mhm. Ich glaube, mir ist irgendwie oft in meiner Biografie begegnet, dass, und das gibt's heute auch immer noch, dass so der Vorwurf im Raum stand, ich sei irgendwie, ich sei immer so wütend und immer so angepisst von Sachen und wieso gucke ich dann immer so grimmig oder so kritisch? Und also das, ich glaube, das kennen auch irgendwie viele Frauen, dass ihnen das vorgeworfen wird und sie sollen doch mal lächeln. Und ich würde immer viel so hassen und was liebe ich denn eigentlich? Und ich dachte immer so, Leute, das ist halt mein Gesicht einfach so. Das ist so, also erstens, das ist mein Gesicht, so gucke ich halt. Ja. Und ich glaube, es gibt also so viele Gründe, irgendwie genervt und wütend und angepisst zu sein, weil so viel Scheiße ist auch. Mhm. Also es gibt auch, ich liebe sehr viele Dinge. Ich finde sehr viele Dinge toll, das will ich jetzt einmal kurz gesagt haben.
Okay, erledigt.
Aber ich glaube trotzdem, dass ich mich über viel mehr Dinge natürlich auch irgendwie aufrege, weil ich hoffe, dass über dieses sich aufregend und wütend sein vielleicht eine Veränderung dann irgendwann eintritt. Also wenn ich alles toll finden würde, dann würde sich halt auch nichts mehr verändern. Also dadurch, dass man was toll findet und was liebt, wird's ja nicht anders, weil es ist ja irgendwie schon mal so eine Bestätigung dafür, dass irgendwas gut ist.
Mhm. Ja. Also bist du dann sozusagen gleichzeitig, also einerseits für dich selbst wütend, weil es ein Gefühl ist, was dir in dem Moment was bringt, und gleichzeitig ist es für dich aber auch was Politisches, wütend zu sein, also offen oder öffentlich wütend zu sein?
Total, weil ich glaube, da kommen wir zu so einem anderen Punkt, also als was kann Wut irgendwie verstanden werden? Wir können irgendwie darüber sprechen, dass Wut erstmal irgendwie Emotionen, also eine Emotion ist, was Emotionales, was sich irgendwie äußert. Aber wir können auch sagen, wenn es was Politisches ist, dann ist es irgendwie eine Form von Kritik und eine Form von Intervention erstmal. Also irgendwas läuft schief, wir finden irgendwie was blöd. Wir sehen irgendwie, dass es irgendwo Ungerechtigkeit gibt, wie du auch schon angemerkt hast, Jasmin. Und dann sind wir halt irgendwie wütend und bringen das halt erstmal über Wut irgendwie zum Ausdruck.
Wer ist wir? Also so, nein, das ist jetzt eine blöde Frage, weil ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich irgendwie nicht.
Also wir, gerade die
aus diesem, genau, weil gerade aus diesem Gefühl raus von, was ich vorhin meinte, mit ich habe irgendwie so ein bisschen meine Probleme mit Wut oder gar nicht unbedingt Problem so negativ besetzt, sondern eher, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich voll annähern diesem Gefühl erstmal und dieser Art des sich Äußerns. Und ich habe oft das Gefühl, dass mir andere Affekte oder Gefühle oder so mehr liegen oder ich die schon besser beherrsche oder kontrollieren kann. Vielleicht hat das dann auch damit zu tun, dass ich immer so ein Kontrollbedürfnis habe. Aber so, Wut ist mir noch nicht so nah.
Aber würdest du sagen, Lynn, dass du mit Wut auch, während du zum Beispiel aufgewachsen bist oder so, nicht so konfrontiert warst? Ist sie aufgetaucht? Also gar nicht nur bei dir, sondern vielleicht bei anderen Leuten.
Also ich glaube schon, dass, also so als Teil von, also es ist ja wieder so vielschichtig. Also erstmal, das haben wir gerade schon angesprochen, dieses Frausein oder junges Mädchensein und Wut ist, glaube ich, so eine Ebene, wo ich schon sagen würde, eben in dieser Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin und in der Familie auch, in der ich aufgewachsen bin und in den Kontexten, gab es jetzt nicht eine Person, die immer voll progressiv meinte, hey, auch als Mädchen oder gerade als Mädchen sollst du wütend sein. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich da so entsprechend der mehrheitsgesellschaftlichen Erwartungen irgendwie so groß geworden bin. Das heißt, irgendwie weinen war immer voll okay und getröstet werden war voll okay und schwach sein war auch immer voll okay. Aber wütend sein war nichts, was ich mit meiner eigenen, mit meinem Selbstverständnis oder sowas verbunden habe. Mhm. Und Leute, die wütend waren, waren immer eher, das war immer was Schlechtes. Und ich glaube auch, dass so aus eigener Erfahrung, also es gab schon, so ähnlich wie du, Jasmin, du gesagt hast, du verbindest so ein bisschen was mit deinem Vater, der halt irgendwie, also was dich dann wütend gemacht hat. Das
ja, aber er hat mich nicht wütend gemacht, sondern schon auch
genau,
so
seine Situation.
Ja.
Genau. Und das würde ich sagen, ja, das finde ich schon auch. Also so, ich finde das andersrum bei meiner Mutter. Also mich haben Verhältnisse, die meine Mutter betroffen haben, als irgendwie eigentlich gut ausgebildete Frau, die aber ihren Abschluss irgendwie nicht anerkannt bekommen hat. Ja. Oder, keine Ahnung, meine Eltern haben sich getrennt irgendwann. Und dann gab es so eine Phase, wo ich auch sagen würde, da war ich wütend auf die Gesellschaft, wegen der Art und Weise, wie sie meine Mutter behandelt hat sozusagen. Aber ich hätte nie gesagt, also in dem Moment, dass das, also ich glaube, es gab niemanden, der mir gesagt hätte, dass das okay ist, wütend zu sein.
Ich finde das auch total schwierig, weil für mich ist das kein Wort, das so per se positiv oder negativ ist. Also einerseits finde ich es gut, ein gutes Wort, weil ich so denke, du kannst ohne Wut, gibt's keinen Protest. Also das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast. Also so niemals wütend zu sein bedeutet, mit allem glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Also ich glaube, das ist so, und deswegen würde ich auch sagen, Wut ist eine gute Emotion, um ein Motor, um etwas verändern zu können und anprangern zu können. Und gleichzeitig ist halt auch immer so, hat das auch schon was Negatives von Wut ist verbunden mit Gewalt, was nicht Konstruktivem und irgendwie was total etwas, was so affektiv ist. Ja, aber was ich, wenn du das jetzt erzählst, so mit, du hast ja auch eigentlich diese Genderfrage gestellt von Wut, und da würde ich nämlich auch sagen, die eine Frage ist, wie werden wir vielleicht erzogen, und die andere aber vielleicht auch, selbst wenn du eine wütende Person bist oder naja, also es ist ja auch etwas, was jemand interpretieren muss, ist Lynn jetzt wütend oder ist sie euphorisch oder und auch das würde ich sagen, ist eine Genderfrage, weil ich glaube, dass Männer total oft wütend sein können und das ist überhaupt nicht negativ, sondern dann würde man sagen, hey, der hat ein bisschen Charisma, der hat was zu sagen, der will was verändern, der ist leidenschaftlich, genau. Also so, wo ist da so die Grenze, Leidenschaft und Wut oder so? Und während man dann bei Wut vielleicht so ganz schnell bei so Stereotypen ankommt, wie beispielsweise die Black Angry Woman.
Ja, das stimmt. Und also so, eben genau das, was du sagst. Ich finde, dieses wütend sein bedeutet ja auch ganz oft irgendwie laut sein. Und ich finde, laut sein ist ja auch eine Art von Raum einnehmen. Also sich Raum nehmen in dieser Gesellschaft oder so in irgendeinem gewissen Kontext, in einem Konferenzraum oder auf dem Spielplatz oder wie auch immer. Und das ist ganz klar Gender gekoppelt und das ist aber natürlich auch ganz klar an irgendwie Mehrheits- oder Minderheits- Zugehörigkeiten gekoppelt, finde ich.
An jegliche Machtverhältnisse, ne?
Aber wo du quasi dieses Narrativ Angry Black Woman ansprichst und die Frage von, ist Wut dann vielleicht auch was Politisches oder kann Wut irgendwie eine Strategie sein? Wenn man sich ja irgendwie so verschiedene Unabhängigkeitsbewegungen oder so Empowerment-Bewegungen anguckt, dann ja auch gerade irgendwie so in der Bewegung von irgendwie schwarzen Frauen in den USA spielt Wut halt irgendwie eine ganz, ganz große Rolle und ist quasi ein Instrument, um irgendwie überhaupt erstmal gehört zu werden. Also ich glaube, diese Frage von, wann kann man irgendwie Raum einnehmen und wie wird man irgendwie dann in diesem Raum gehört, nicht nur als einzelne Person, sondern wenn man sich halt so mit seiner Community versucht, irgendwie Gerechtigkeit irgendwie zu erlangen, dann kann, glaube ich, Wut einfach ein wichtiges Instrument sein, weil man sonst halt unsichtbar ist. Also man wird quasi durch Wut erstmal sichtbar und dann ist vielleicht die Mehrheitsgesellschaft erstmal ein bisschen irritiert, weil wo tauchen die denn jetzt auf und was wollen die denn eigentlich mit ihrer Wut?
Ja, und defensiv, ne? Also das finde ich ist ja auch ganz oft das Ding. Also was, finde ich, wir alle ja wahrscheinlich schon mal erlebt haben, aber was mich viel beschäftigt in letzter Zeit, ist auch diese Form des Silencing oder halt Leute verstummen zu lassen und eben zu sagen, eure Gefühle und gerade eure Wut zum Beispiel auch, euer Raum nehmen, eure Lautstärke hat keinen Platz. Weil was, finde ich auch, also schon vielen Freundinnen und Freunden von mir, die halt irgendwie People of Color sind oder schwarz sind, und auch mir selbst schon passiert ist so dieses Ding von, wenn ich dann mit Wut was sage, dann wird das ganz oft delegitimiert im Sinne von, das ist jetzt zu emotional. Also wir reden ja hier über wir können ja keine Debatte führen, wenn du die so emotionalisierst. Und das ist krass, weil es wird gar nicht mehr auf die Fakten gehört und auf die Wahrheiten oder so, die ich in dem Moment inhaltlich sage, sobald der Ton anders ist. Also sobald da eben diese Emotionen der Wut mitspielt. Und ich glaube, deswegen scheue ich auch manchmal noch so davor zurück, weil ich nicht so genau weiß, also weil es ganz oft so ist, dass man, finde ich, dadurch dann nicht mehr ernst genommen wird. Und wenn halt Machtverhältnisse sowieso schon so ausgestellt sind in einem Raum, dann ist für mich auch wieder so zurückkommt auf Strategie. Klar kann man das nicht immer beherrschen, so. Schon die Frage, ist es klug, wütend zu sein? Und es mich ärgert das, also mich macht es wütend, da überhaupt drüber nachdenken zu müssen, weil andere müssen sich diese Frage, glaube ich, nicht stellen. Aber das, also ja. Genau, das frage ich mich einfach häufig. Aber
da zeigt sich ja eben schon auch nochmal diese Ebene von, also wer darf wütend sein und wie viel Wut halt auch mit Privilegien zu tun hat. Mhm. Also genau das, was du beschreibst, Lynn. Ich glaube, dass bestimmte Menschen in dieser Gesellschaft, in der wir leben, keine Angst davor haben, wütend zu sein oder das überhaupt gar nicht hinterfragen. Okay, kann ich hier jetzt gerade wütend sein wegen irgendwas? Kann ich jetzt was sagen? Wie wird das dann interpretiert? Also, die stellen sich halt diese Fragen überhaupt gar nicht. Ich glaube, vielleicht für sich selbst ist es dann wahrscheinlich einfach irgendwie gut zu wissen, wenn man nicht alleine ist mit seiner Wut.
Ja. Wie mit so vielen Sachen, ja. Das stimmt natürlich.
Also man so weiß, man hat so seine Wutverbündeten. Und wenn man zum Beispiel in einer Konferenz sitzt oder so und irgendwie wütend ist, dass dann alle anderen Wutverbündeten mit dabei sind und dann sieht die Sache schon mal anders aus. Also ich glaube, gemeinsam kann man halt auch viel besser wütend sein als alleine.
Auf jeden Fall.
Habt ihr Wutverbündete? Ihr müsst jetzt nicht sagen, wer, sondern einfach nur, weil du gerade dieses Wort gesagt hast und ich finde das spannend. Also das geht ja
voll. Ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, ob ich unter diesem Wort Wut irgendwas in meinem Leben gelabelt habe bislang, so richtig. Aber ich denke jetzt gerade darüber nach, weil ich habe zum Beispiel auch, was ich ganz lange gemacht habe, ist so aus dieser Erzählung heraus, wenn du was in dieser Gesellschaft erreichen willst, dann musst du irgendwie gut sein und so. Und dann hat bei mir zum Beispiel Anpassungsfähigkeit irgendwie eine total große Rolle gespielt und ich glaube, ich habe auch so im Nachhinein immer so das Gefühl, ich habe so Sachen abgelegt, die nicht passen, also um weiterzukommen. Und das ist erst so in den letzten Jahren gekommen, dass ich auch so gedacht habe, ich will das mir wieder zurückholen. Und das hat schon auch irgendwie was mit Wut zu tun, ohne dass ich das jetzt so, ja, also.
Ja, ich, also. Genau, das also kann ja auch sowieso so ein Prozess sein. Ich muss dann immer daran denken, dass auch wenn wir vorhin das Stichwort so Angry Black Woman hatten, es gibt diese ein bisschen weniger bekannte Phrase der Angry Asian Woman, was im Prinzip eine Erzählung ist, die nicht richtig existiert. Also die existiert insofern, wenn man sich manchmal so, es gibt so Samurai-Filme oder so eine, so ein bisschen so das Kill Bill-Genre, obwohl natürlich Uma Thurman keine Asian Woman ist, aber halt so, es gibt so diesen, ich habe ein Schwert und ich renne durchs Teehaus und schneid euch die Kehle auf, Moment. So, aber eigentlich ist sonst die Erzählung der Asian Woman ganz oft geprägt von so Unterwürfigkeit und von Liebsein und niedlich sein und halt irgendwie leise sein und süß sein und eher kindlich sein. Und ich würde gar nicht sagen, also als ich aufgewachsen bin, habe ich mich gar nicht so sehr mit dieser Idee oder einem Bild von irgendeiner Asian Woman identifiziert. Und das kam erst in den letzten Jahren so ein bisschen dazu. Aber das finde ich schon auch, also das hat ja ganz viel damit zu tun, ob es wieder eine Form von Repräsentation gibt. Also gibt es Bilder, an denen man sich orientieren kann und wo man dran lernt, so voll okay, so eine Art von Gefühl zu haben. Oder gibt es die nicht? So, und ja, also ich glaube, für mich gab es die nie. Also für mich gab es immer nur die Prämisse, es ist gut, wenn du so die Vorzeigemigrantin bist. Also so, weil Asians werden ja immer als so fleißig und so wahrgenommen und deswegen sei doch dankbar so, weil du gehörst zu der Gruppe, die halt so eher so positiv stigmatisiert wird auf eine Art und Weise und deswegen ist doch geil, so geh darin auf und dann läuft's. Mhm.
Ich habe ja gerade eben, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzuzeichnen, mit meiner Oma telefoniert, weil sie heute Geburtstag hat. Meine Oma hat das so ein bisschen an sich, dass immer, wenn wir dann an solchen Anlässen ein Gespräch führen, dann es kommt immer irgendwann so die Ebene von so Weisheiten, die sie so raushaut und dann sagt, gibt sie mir immer sowas mit, irgendwie passiert es immer, keine Ahnung, also so mit all meinen Verwandten. Und dann hat sie irgendwie plötzlich so gesagt, ja, und sei immer positiv und sieh immer nur das Gute im Leben und ärger dich nicht und sei irgendwie fröhlich und nicht jeder Tag ist irgendwie ein Fest, so wie jetzt heute ist mein Geburtstag, aber sieh vielleicht auch in den anderen Tagen irgendwie was Schönes und ansonsten musst du halt an den anderen Tagen, wo kein Fest ist, die Ärmel hochkrempeln und halt hart arbeiten, weil das ist halt so das Leben. Und das fand ich irgendwie so spannend, weil ich würde so alles komplett unterschreiben, was ihr gerade gesagt habt und ich fühle das auf jeden Fall auch sehr doll nach. Ich habe halt das Gefühl, dass bei vielen Dingen, nicht nur bei Wut, ich so gerade die erste Generation bin, die das Privileg hat, sich über bestimmte Dinge den Kopf zu zerbrechen.
Ja.
Also ich bin gerade die erste Generation, die das Privileg hat, darüber nachzudenken, ob ich nicht fucking wütend sein will, weil mich es ankotzt, wie irgendwie meine Familie, unter welchen Umständen meine Familie heute leben muss oder was sie alles aufgeben mussten, so damit ich quasi heute das hab, was ich hab, so mäßig. Und für die, wahrscheinlich, wenn ich die fragen würde, irgendwie meine Oma oder meine Mutter oder mein Vater, keine Ahnung, ob Wut für die so eine Rolle spielt oder gespielt hat. Aber ich bin auf jeden Fall auch so erzogen worden von halt die Klappe, mach halt, also so mach alles, fall nicht auf und wir müssen halt irgendwie so hart arbeiten, damit wir halt so bessere Deutsche werden als die Deutschen selbst.
Ja.
Und dann haben wir es halt geschafft und dann werden wir anerkannt. Und wütend sein hat da halt irgendwie keinen Raum gehabt, beziehungsweise vielleicht innerhalb der Familie, so im Privaten auf jeden Fall, gab es sehr viel Wut auch und Ärger und laut sein, aber nach außen hin halt nicht. Ne?
Ja. Aber das würde ja auch heißen, dass es einen gesellschaftlichen Fortschritt gegeben hat, so ein bisschen, oder? Also wenn wir auch vorhin gesagt haben, Wut oder wütend sein zu können in der Öffentlichkeit ist ein Privileg. Und manche Menschen haben dieses Privileg und es ist ihnen gar nicht klar, dass sie das haben. Mhm. Und wenn du jetzt so sagst, du bist die erste Generation so in deiner Familie, die sich das überlegen kann, ob sie das sein möchte und die dann bestimmt auch immer noch mit Widerständen zu kämpfen hat und die sich mit Dingen auseinandersetzen muss, mit denen sich andere Menschen nicht beschäftigen müssen in dem Moment, aber die es tun kann, ohne dass sie komplett durch das Netz von zum Beispiel diesem Staat fällt.
Ja.
Also so, ich will jetzt nicht die gesamte Geschichte als eine total positive erzählen, aber da musste ich gerade dran denken. Mhm. Also das klingt ja eigentlich danach, weil ich oft so frustriert bin und denke, oh, es ändert sich nichts oder so. Und ich finde, das klingt halt so, als ob sich doch was ändert.
Naja, schon. Also wahrscheinlich dann in meinem Fall und vielleicht dann auch in euren Fällen oder für euch auch. Aber ich denke immer, wir sind nur so die Spitze des Eisbergs. Und ich glaube, es ist immer schön, halt dann so zu erzählen, dass wir das halt jetzt so geschafft haben und wir haben jetzt so unsere Eltern und Großeltern und wir selber haben uns so Privilegien erkämpft und das ist mega toll und voll gut. Aber ich glaube, es gibt dann, glaube ich, immer noch einen sehr großen Teil von Minderheiten irgendwie in Deutschland, die das Privileg halt immer noch nicht haben und wo sich halt leider, glaube ich, gesellschaftlich noch nicht so viel verändert hat.
Ja, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, weil einerseits war ich so, gerade als du das erzählt hast, dass ich das irgendwie so richtig nachempfunden habe, von dieses Gefühl von, ich kann jetzt etwas aussprechen, was andere, also was vielleicht irgendwie die Generation vor mir nicht kann. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, Wut ist ja nicht sozusagen ein Privileg, würde ich sagen. Also Wut kannst du, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt quasi entwickeln. Die Frage ist nur, wird deine Wut gehört oder nicht? Und ich glaube eher, dass der Fortschritt dann das ist, dass wir es vielleicht mal geschafft haben sozusagen und wir jetzt hier sitzen und was aufnehmen können und wir gehört werden. Aber dass das eigentlich nichts mit der Wut an sich zu tun hat, weil ich glaube schon, dass du Wut in allen Lebenslagen und das ist auch keine lineare Entwicklung für mich. Also ich glaube, wütend kann jeder sein und werden und soll er auch.
Klar.
Oder
es ist wahrscheinlich eher dieses, die Wut äußern zu können, ne? Also sozusagen, und das thematisieren zu können. Das ist was, was nicht jede Person kann.
Du kannst das, was dich wütend macht, thematisieren. Und dir einen Raum nehmen, das zu thematisieren. Und das macht mich zum Beispiel auch schon weniger wütend, würde ich sagen, dass ich das jetzt kann, als ich das davor war.
Aber also irgendwie ist für mich trotzdem dieses, also für mich ist trotzdem, glaube ich, Wut so eng mit der Frage von Privilegien irgendwie, also so an diese Frage gekoppelt, dass ich dann schon irgendwie so denke, also klar, jede Person kann Wut empfinden. Und dann ist aber wieder die Frage, hab erstmal die Zeit, Wut zu empfinden, hab dann Zeit, dich mit diesem Gefühl von Wut auseinanderzusetzen, hab dann wieder die Möglichkeit und den Raum, die halt nicht gegen dich selbst zu richten im Sinne von, ich sitze jetzt da und bin halt wütend und hab das alles in meinem Kopf, sondern hast du die Möglichkeit, deine Wut laut auszusprechen, hast du das Privileg, dass du Wutverbündete
hast. Voll, ja. Und also ich finde diesen Zeitaspekt total wichtig, weil dann sind wir wieder bei so Kapitalismuskritik und so. Aber also das ist tatsächlich auch was, was mich viel geärgert hat in der letzten Woche, als ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe oder mit meinem eigenen Verhältnis zu Wut, dass ich gemerkt habe, so ganz viel wie irgendwie medial oder keine Ahnung, jetzt auch so über Social Media und so Werbung und so, auch wie Umgang mit Wut, auch manchmal auf so therapeutischer Ebene und so, ja, da kann ich jetzt nichts professionell zu sagen, aber so angegangen wird, geht immer darum, dass du ja Wut in was Positives verwandeln sollst.
Was Produktives.
Oder was Produktives, genau. Also Wut soll was Produktives werden. Und halt irgendwie so dieses, und dann wird dafür applaudiert. Also wenn ich irgendwie wütend bin und so und sage, boah, es macht mich so wütend. Und dann würdest du jetzt, Erika, sagen, vielleicht in dem Moment so, ja, aber wir können ja dann einen Podcast aufnehmen und voll geil, weil dann ist das voll guter Inhalt für den Podcast. Und dann wärst du, ja, geil, dann hätten wir das in was Produktives verwandelt. Und dann denke ich manchmal so, ja, aber das ist doch auch nicht die Antwort. Das ist irgendwie dann schon echt manchmal auch voll nah. Also ich freue mich, dass wir diesen Podcast aufnehmen, aber es ist so, ja, so nah an diesem, okay, du bist wütend, dann geh halt so zum Sport und lass so alles raus oder geh zum Yoga und finde so wieder deine Mitte. Und also ich finde, das hat ganz viel von, wir wollen halt so entweder was Produktives draus machen oder wir müssen so das nutzen, um uns dann so selbst zu optimieren und unser alle Gefühle so in der Hand zu haben.
Ja, ich glaube, es ist mega doll mit so Kapitalismus verbunden. Gerade wenn du diesen Aspekt von, okay, dann machen wir alle irgendwie Yoga, um wieder runterzukommen, ansprichst, dann kommt man wieder in, das ist ein ganz anderes Thema, aber dann kommt man wieder so zu der Frage von so Self-Care und so, wie viel Kapitalismus in Selfcare steckt, also so, kauft ihr halt eine Gesichtsmaske und nehmt ein Bad und dann ist wieder alles super.
Ja.
Es
ist ja manchmal dann auch kurz super, ne?
Ja, aber auf lange, aber es ändert halt nichts an den Verhältnissen.
Ja, genau, natürlich. Ja.
Ich glaube, also für mich persönlich, ich sehe da so zwei Ebenen. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, wenn die Strukturen halt irgendwie so scheiße sind, dann versuche ich die am Ende des Tages aber doch so ein bisschen wieder für mich persönlich auszunutzen. Und wenn ich das dann in was Produktives umwandeln kann, was mir dann irgendwie ein geiles Gefühl gibt, wenn ich jetzt heute am Ende des Tages aus diesem Podcast-Studio gehe und denke, geil, wir haben jetzt irgendwie eine Stunde über Wut gesprochen und ich habe irgendwie noch mehr darüber erfahren, was ihr denkt. Und es war irgendwie bereichernd und ich konnte das einfach irgendwie mal loswerden, meine Gedanken dazu, mega geil. Und wenn andere das hören und denken, boah krass, jetzt habe ich einen Zugang zu meiner Wut dadurch entdeckt. Und also ist doch super. Aber ich glaube, was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass es manchmal auch einfach befreiend sein kann, wütend zu sein, ohne dass es irgendwie eine Zielrichtung hat von, damit will, also wenn ich jetzt wütend bin, dann hat das irgendwie auf lange Sicht, das ist ein politisches Mittel und dann ändert sich was. Manchmal ist es auch einfach voll okay, das rauszulassen, damit man sich danach wieder besser fühlt.
Ich fand es ganz lustig, bei meinen Kindern wurde immer gesagt, weil Kinder haben doch auch so Wutphasen. Mhm. Ne? Und da war auch diese Frage von, ja, das ist ja eine normale Emotion, hat ja jeder und das muss man aber irgendwie kanalisieren. Und das, mein Lieblingsspruch dazu war halt irgendwie, da hat mir jemand gesagt, so eine Pädagogin, man könnte sich so einen Eimer nehmen und dann so einen Wuteimer. Und wenn man wütend ist, dann wirft man da ganz viele kleine Bälle rein. Und das dachte ich dann auch so, also das finde ich ist irgendwie so ein bisschen, aber da war natürlich so die Frage, was macht ein Kind, wenn es wütend ist, schlägt es dann, haut es irgendwie irgendetwas kurz und klein oder nimmt es einen Ball und wirft es in einen Eimer, aber irgendwie war das ja auch, also es ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, was macht man eigentlich mit seiner Wut und kann ich auch mit meiner Wut anderen Menschen Schaden zufügen und so, finde ich, ist eine wichtige Frage. Aber irgendwie ist es ja auch total lächerlich, so diese Vorstellung, dass man so einen Ball nimmt und den in einen Eimer wirft.
Ich hätte halt gedacht, sie sagt so, das ist der Wuteimer, den nimmst du dann, dann stülpst du dir den über den Kopf oder hältst den von Mund und schreist einmal richtig laut deine ganze Wut raus. So. Aber so das mit den Bällen ist wahrscheinlich so pädagogisch viel sinnvoller und weniger gefährlich.
Ja, vielleicht bräuchten wir auch einen Wuteimer.
Also so wie so, es gibt doch diese Schrei-Workshops für so Frauengruppen. Geht ja auch ein bisschen, glaube ich, in so eine ähnliche Richtung, wo man so lernen soll zu schreien. Ich weiß, Lynn, du hast ein großes Problem damit zu schreien.
Naja, für mich ist Schreien halt was sehr privat. Beziehungsweise, also genau, ich habe da mit Erika schon mal drüber geredet, aber ich finde das schwer, laut zu sein, also mit meiner Stimme so laut zu sein. Also auch anders als jetzt beim Singen oder so, sondern halt wirklich zu schreien. Und ich glaube, die einzigen Male, die ich so mir richtig bewusst vorgenommen habe zu schreien, war halt, wenn ich so im Urlaub beim Wandern war und wir waren in den Bergen und weit und breit war kein anderer Mensch zu sehen und so, dann habe ich mich mal getraut, so richtig laut zu schreien. Aber ich muss dann auch immer so voll Luft holen und jetzt erstmal so,
das
so
müssen alle kommen
und irgendwie, ich weiß auch nicht, mir ist das dann kurz ein bisschen unangenehm.
Aber hast du schon mal zu Hause so in dein Kissen geschrien, wenn irgendwas so richtig ätzend war?
Nee, ich heule halt immer. Also weinen. Ich mag auch heulen. Ich finde, heulen klingt immer nicht so schön. Echt? Ich weine. Also so.
Aber weinen ist so und heulen ist so.
Nee,
und
also
heulen ist auch dann fast manchmal wie wütend sein.
Ich finde, glaube ich, vielleicht mag ich einfach das Wort heulen nicht. Also so, weil es ist so Heulsuse und es ist irgendwie immer so negativ besetzt. Und weinen ist eigentlich für mich was total Positives. Und ich würde halt sagen, ich habe mich viel mehr in meinem Leben mit dem Thema Weinen beschäftigt als mit Wut. Ich habe auch häufiger zu Hause schon als Kind, aber auch als Jugendliche und irgendwie auch jetzt als erwachsene Frau würde ich sagen, dass ich oft auch als Wut weine. Also es äußert sich dann häufiger in Tränen als in Schreien.
Mhm. Vielleicht müssen wir mal eine Podcast-Folge zu so dem Gefühl, also so Traurigkeit und Weinen aufnehmen. Weil das finde ich interessant, weil bei mir ist das, glaube ich, eher also komplett andersrum. Ah. Dass ich nicht so oft weine und ich sag auch eher heulen. Ich merke gerade, ich habe irgendwie anscheinend so eine krasse Sprache. So, ich sag irgendwie heulen und ich sag hassen, statt wenn ich irgendwie was nicht mag. Aber ich glaube, ich werde eher wütend, als dass ich weine aus Wut. Und weinen ist dann schon, wenn ich halt traurig bin.
Ja, also ich glaube, genau. Eigentlich ist es ja nur die Art und Weise, wie was kanalisiert wird. Also so, ich glaube, wahrscheinlich bin ich gar nicht seltener wütend als du. Aber ich glaube, ich gebe dem nur anders Raum. Und Ich habe irgendwie schon auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt so die den Anspruch an mich selbst, dass ich mich mit dem Thema Wut und auch mit all meiner eigenen Wut ein bisschen besser auseinandersetze. Mhm. So, und das muss jetzt gar nicht heißen, dass ich einen Sport finde, wo ich immer meine Wut kanalisieren kann oder so, sondern glaube ich eher, dass ich so ein bisschen aufmerksamer damit sein will, wann ich eigentlich wütend bin.
Ja.
Ja.
Also das, was mir noch zu Wut eingefallen ist, und das finde ich, geht auch nochmal von so einer individuellen Ebene weg, war das Wort Wutbürger. Und das finde ich ist ja nochmal so eine ganz andere Ebene, weil wir ja eigentlich, würde ich sagen, in so einem, fast in einem Konsens waren, wir finden Wut gut.
Ja.
Und aber Wutbürger ist ja schon eher so konservative Menschen, denen es eigentlich gut geht, die dann irgendwie sich gegen Veränderung sperren und irgendwie die ganze Zeit laut rummeckern, oder? Also das verbinde ich mit Wutbürger.
Ja.
Und wenn man das sich anguckt, dann würde ich sagen, das ist natürlich nicht so gut.
das ist nicht so gut.
Das ist nicht so gut.
Würdest du sagen, das hast du? Also jetzt sagst du, das ist nicht jetzt so gut und Erika so, ich hasse Wutbürger.
Ich hasse sie auf jeden Fall. Also ich glaube,
ihr seid so die zwei Enden des Spektrums. Voll gut.
Also ich glaube halt, dass Wut immer eine Frage von Kontext auch ist. Und ich glaube, eigentlich müssten Wutbürger nicht Wutbürger heißen, sondern Hassbürger. Weil eigentlich sind die nicht wütend, oh Gott, die sind fast wie ich, Leute.
Aber das wollte ich auch gerade sagen.
Die hassen halt einfach nur. Und das, was die machen, ist weniger irgendwie Veränderung zu fordern, als, glaube ich, die haben einfach Bock auf Zerstörung. Wäre jetzt meine Interpretation.
Oder halt so einfach nur so pöbeln.
Und pöbeln, genau.
Also ich glaube, in meiner Vorstellung ist der Wutbürger auch nicht jetzt unbedingt immer der krass auf Zerstörung ausgelegte Typ, so mit seinem Wutbürgerhut, sondern manchmal sind es auch Leute, die wollen halt so richtig hart Volkssport jammern, meckern, pöbeln.
Ja, aber das, guck mal, das ist doch ein interessanter Punkt, ne? Wenn das Leute sind, die du irgendwie doof findest, also das ist eine Ecke sozusagen, die man doof findet, die wollen einfach nur rumpöbeln, rummeckern, keine Ahnung was. Und gerade haben wir darüber gesprochen, so muss Wut eigentlich zielgerichtet sein? Folgt das nicht so einer kapitalistischen Logik, dass das immer so produktiv sein muss und so? Das finde ich jetzt irgendwie gar nicht so schwer, gar nicht so leicht. Also das ist nicht so leicht auseinanderzuklamüsern, was man, wann ist Wut gut?
Ja, also im ersten Moment würde ich jetzt so sagen, naja, es kann ja auch sein, dass wir durchaus Dinge gemeinsam haben. Also so wie Erika sagt, krass, wir sind vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt, ich und die Wutbürger. Also natürlich in so vielen Punkten total weit voneinander entfernt, aber wahrscheinlich gibt es doch die Ebene zu sagen, okay, insgesamt Wut als Gefühl, gesamtgesellschaftlich für alle Menschen, die hier leben, haben wir da schon genug drüber geredet und gibt's dafür schon genug Raum und ist das was einfach noch zu negativ besetzt ist und so. Und das trifft uns dann erstmal alle auf eine Art und Weise, aber dann ja in verschiedenen Abstufungen. Und ich finde, dann geht's ja wieder so um Macht und Mehrheit und Minderheit und also wer kann sich leichter dann irgendwann erlauben, wütend zu sein und wer nicht.
Ja, aber ich finde das in diesem Kontext schon auch wichtig, sozusagen, gegen wen richtet sich diese Wut? Also was ist dein Ziel? Also ohne sozusagen so eine kapitalistische Logik aufmachen zu wollen, aber ich finde schon, dass, was willst du mit deiner Wut? Wohin, was macht dich wütend? Und ist es eine berechtigte Wut zum Beispiel? Ist für mich auch eine Frage, weil man kann auch ein totales Ego haben einfach und dann, weiß ich nicht, dann wegen einer Lappalie total wütend werden und wo ich dann sagen würde, jetzt komm mal runter, atme dreimal durch, das ist kein Grund, wütend zu sein. Also insofern finde ich, habe ich schon ein paar Fragen an Wut. Wie ist das bei dir, Lynn? Weil ich finde das ganz interessant, weil meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, gibt es sowas wie einen Wutbürger eigentlich auch? Also weil das ist ja so ein Begriff, der wurde so implementiert und ich glaube, da fielen aber auch so Leute rein, so im Kontext Stuttgart 21 und so. Da wurde, glaube ich, Wutbürger auch benutzt und
Na, ich denke halt immer an den einen Plakatwutbürger, ne, der halt irgendwie da sozusagen mit seinem schwarz-rot-gelben Anglerhut, also den Hutbürger, das ist für mich immer so der Inbegriff. Und dann würde ich halt sagen, das ist jetzt für mich nicht so ein harter, extrem rechter Typ, sondern eher so ein pöbelnder Verschwörungstheorie.
Aber die ja auch Typ. Oft.
Genau, die oft natürlich Verbindungen dahin haben, ja. Und auch oft recht sind, so. Aber ja, genau, ich glaube, das Problem ist eher, es gibt keine eindeutige, griffige Definition von Wutbürger und wer ist jetzt eigentlich Wutbürger? So, ja. Deswegen ist das wahrscheinlich auch gar nicht so richtig die Frage oder die, also da kommen wir wahrscheinlich nicht mit weiter, wenn wir jetzt sagen, wie nah sind wir mit dem Gefühl an Wutbürgern dran? Ich finde, Erika, das war schon voll, also genau, wir kommen halt zu dem Punkt, dass wir sagen können, Menschen haben diese Empfindung von Wut und alle Menschen spüren zu einem gewissen Zeitpunkt Wut. Und dann finde ich es aber also schon die Frage, gegen wen sich die Wut richtet. Ja. Weil ich meine, einerseits kann man sagen, ja, halt immer gegen das Pendant, also gegen den Gegner oder die Gegnerin oder gegen die jeweils andere Seite oder so. Und dann ist aber, also ich meine, das ist ja auch wieder nicht einfach verteilt so auf einer Linie, wo man sagen kann, wir sind alle gleich und deswegen ist diese Wut auch immer gleich gefährlich oder ungefährlich, sondern ich finde, die Frage, die ins Spiel kommt, ist ja immer, wer ist nach unten wütend, wer ist nach oben wütend, wer ist gewalttätig wütend, wer ist gefährdend wütend. Also so, ich glaube, dann ist das Problem ist halt nicht mehr die Wut. Das Problem ist, was daraus, also wie sie sich äußert oder was aus ihr gemacht wird.
Ich muss gerade, ich erkläre den Kontext, ich muss gerade an diese Rede, die wir auch abgedruckt in der Taz hatten, von Margarete Stokowski denken, wenn ihr euch an die erinnert. Und da hat sie ja ganz viel auch über das Kolumnenschreiben erzählt. Und da war dieser eine Satz drin, der ja oft irgendwie fällt in solchen Kontexten, und zwar eben nie nach unten treten, sondern immer nach oben, was quasi so ihre Prämisse ist, wenn sie halt irgendwie Kolumne schreibt oder wenn sie überlegt, über wen sie schreibt oder gegen wen sie schreibt. Und ich finde, das habt ihr eigentlich auch schon so gesagt, dass also das ist eher so diese Frage, die man sich bei Wut auch stellen sollte, wenn man Wut als politisches Mittel irgendwie versteht oder als Mittel für politische Kämpfe oder als Mittel, um irgendwie gesellschaftlich was zu verändern. Und das wollen ja Wut-Hutbürger schon auch. Die wünschen sich ja auch irgendwie eine Veränderung.
Genau.
Aber da kommt es dann so auf Positionierung an. Also wie bist du irgendwie in der Gesellschaft positioniert und gegen wen richtet sich deine Wut? Und bei denen halt meistens gegen, also geht es halt meistens nach unten. Die treten nach unten.
Da würden dir wahrscheinlich die Wutbürger widersprechen, weil die würden ja sagen, nee, unsere Wut richtet sich nach oben, ne?
Ja.
Also, weil das ist ja so der Punkt. Und das finde ich dann echt schwierig. Also, emotional ist auch falsch. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin total auf eurer Ebene, aber ich bin mir gar nicht sicher, wie kann man Wut legitimieren? Also wann ist eine Wut in Ordnung? Weil ich glaube, dass Wutbürger, also wenn es sie überhaupt gibt, ja genauso argumentieren. Wir sind die Vergessenen, wir richten uns gegen die da oben. Irgendwie, das ist so diffus. Also ich glaube, die verorten sich ja auch in einem Machtgefüge auf der nicht machtvollen Seite.
Klar.
Und also, und trotzdem würde ich sagen, diese Form von Wut ist nicht richtig.
Erstmal glaube ich, dass Wut gar nicht legitimiert werden muss. Also ich glaube, Wut ist einfach, also wieder dadurch, dass es so ein, dieses erstmal im ersten Schritt ja so ein Affekt ganz oft ist, frage ich mich, ob es das überhaupt braucht. Also so Wut ist halt Wut. So, das muss
naja,
gar
aber
nicht
ich meine
legitimiert
jetzt
werden.
Wut, als wenn, wir haben jetzt Wut als politische Strategie oder sowas gesprochen. Also
ja.
Klar, wenn wir nur über das Gefühl
klar.
Wut sprechen, dann
ja.
Hat man halt ein Gefühl.
Ja. Der andere Punkt war, und das hatte ich gerade auch, dieses, ja, die empfinden selbst auch, als würden sie sozusagen nach oben sich gegen das Establishment wenden. Und ich glaube aber auch ganz, also total, dass ich zum Beispiel auch sagen würde, gegenüber diesen Menschen, die ich mir manchmal unter Wutbürger vorstelle oder so, habe ich auch das Gefühl, dass ich zum Teil Privilegien habe, die die nicht haben. Also ich glaube schon, dass der Wutbürger in meinem Kopf, wie ich versucht habe, ihn zu skizzieren, oder der Hutbürger oder so. Vielleicht hat das, was irgendwie seinen sozialen Status in dieser Gesellschaft angeht, vermute ich, dass der es schwerer hat als ich, auf so, vielleicht auf einem kulturellen Kapitallevel oder so, wenn wir jetzt mal so ganz theoretisch sprechen. Und deswegen finde ich das auch schwer, in dem Moment zu sagen, ich würde auch ein Stück weit nach unten treten, wenn ich jetzt gegen den treten würde. So. Aber ich würde ja nicht gegen ihn treten, sondern gegen sozusagen das größere System, was dahinter steht, was ihn dazu bringt, dass er sich auf eine andere Gruppe von Minderheiten stürzt, zum Beispiel, und sagt, ja, ihr habt's falsch gemacht. Oder gegen Merkel, obwohl Merkel eigentlich auf jeden Fall nach oben treten wäre.
Also, ich glaube, das sehe ich ein bisschen anders. Oder ich glaube, ich wäre auch nicht so gnädig mit denen. Und ich würde schon auch unterstreichen, dass natürlich wird dann so gesagt, ja, wir sind gegen die da oben, aber im zweiten Satz wird halt auch gesagt, ja, weil die haben halt die ganzen Flüchtlinge hierher geholt, und dann wird halt so gegen Minderheiten gehetzt und dann werden halt irgendwie rassistische Sachen gesagt und so weiter und so fort. Mhm. Und das heißt, also ich glaube, im Kern geht es dann halt letztlich doch nur um das nach unten treten. Und man denkt aber, man tritt so nach oben.
Das ist die Selbsterzählung dann wahrscheinlich einfach nur.
Ja. Weil es auch einfacher ist aus der Position heraus von, ja, mir geht's so scheiße, ich bin hier unten und die da oben, ich habe so gar keine Macht, und die da oben, die stehen über mir und bestimmen alles. Und ich bin irgendwie so das Opfer. Also so diese Opfererzählung ist halt, oder aus dieser Opferperspektive ist das halt irgendwie einfacher, und dabei merkt man dann gar nicht, wie man vielleicht trotzdem nach unten tritt und wie viel Privilegien man trotzdem gegenüber anderen Menschen irgendwie in Deutschland hat.
Und politisch, wo seid ihr wütend? Also was macht euch wütend?
So jetzt gerade?
Ja.
Ich würde sagen, mich macht im Moment richtig wütend und gleichzeitig, ich glaube, ich bin wütend und müde. Und ich habe gerade so ein Grundgefühl von, Mann, verdammt, wir sagen das seit Jahren und andere vor uns sagen das seit Jahrzehnten und es passiert nichts. Also so, und da muss ich jetzt nicht ein Vorkommnis oder sowas nennen, aber halt so, keine Ahnung, jetzt nachdem Halle passiert ist oder so, dass ich so das Gefühl hatte, es wird so schnell, geht alles wieder zur Tagesordnung über. Und ich glaube, das macht mich wütend, so ein Gefühl von Machtlosigkeit. Also ein Gefühl von, es ist doch jetzt wahrscheinlich wieder vollkommen egal, was ich sage oder was ich tue oder was ich mache. Nicht im Kleinen, nicht mit irgendwie Menschen in meinem Umfeld, sondern einfach so, in der Öffentlichkeit, weil sich das Rad einfach so weiterdreht, wie es sich vorher weitergedreht hat. Und ich glaube, so ein bisschen dieses Gefühl von die verantwortlichen Personen in Politik, aber auch Medien und aber auch im Einzelnen, in irgendwie auch Nachbarinnen so und so, die sehen das nicht als Weckruf. Die nennen dann zwar, oh, jetzt müssen wir mal aufwachen, aber eigentlich macht sie morgen trotzdem einfach so weiter, wie sie vorher weitergemacht hat oder so. Ich glaube, und das ist, glaube ich, gerade meine Grundwut, die am bestimmtsten ist. Also so eine Wut darüber, dass ich denke, macht doch mal was richtig anders jetzt und hört doch endlich mal zu und hört nicht nur zu, sondern handelt dann auch irgendwie so danach.
Hm. Und bei dir, Erika?
Ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung und hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich mit Wut irgendwie umgehen will. Ich bin ja noch nicht so lange bei der Taz, sondern erst seit September. Und ich glaube, oder ich merke, dass wie ich mit meiner Wut umgehe, wenn ich wütend bin über bestimmte Dinge, die irgendwie aktuell passieren, dass sich das verändert hat, seit ich irgendwie hier auch arbeite, weil man, glaube ich, auch nochmal auf eine andere Art und Weise mit solchen politischen oder gesellschaftlichen Geschehnissen irgendwie sich auseinandersetzt, wenn man halt den ganzen Tag in der Redaktion sitzt oder sich auch irgendwie journalistisch nochmal dazu verhalten muss oder in Konferenzen sitzt und darüber diskutiert oder hier auch irgendwie Leute hat, mit denen man in denen man irgendwie Verbündete gefunden hat und mit denen man dann darüber sprechen kann, über seine eigene Wut. Und das, was du ansprichst, Lynn, dieses, wir sind irgendwie mal ein paar Tage kurz betroffen und finden das alles irgendwie ganz schrecklich, was passiert, und dann geht wieder alles so weiter, Das ist ja irgendwie was irgendwie so seit Jahren und Jahrzehnten irgendwie immer wieder passiert. Und das macht mich auch rasend wütend, weil ich so merke, ich bin irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr so lange betroffen, sondern mittlerweile länger wütend, als dass ich irgendwie betroffen bin. Also wenn sowas wie halt irgendwie Halle passiert oder auch unabhängig von Halle irgendwie ganz kleine Dinge, die irgendwie tagtäglich passieren, irgendwie rassistische und antisemitische Vorfälle irgendwie, die man mitbekommt, oder von denen man auch selber betroffen sind, dann macht mich das gar nicht mehr betroffen. Ich bin irgendwie traurig und verletzt oder so, sondern ich bin einfach nur, habe ich das Gefühl, andauernd seit diesem Jahr, weil ich so einen Zugang zu meiner Wut gefunden habe, so konsequent auf so einem Level von wütend sein und angepisst sein. Und ich habe das Gefühl, ich finde jeden Tag drei Dinge irgendwie, die mich voll wütend machen und irgendwie nerven. Wie ist bei dir, Jasmin?
Ich glaube, ich bin nicht so wütend wie du. Also drei Dinge finde ich, glaube ich, nicht am Tag, aber ich glaube, ich denke das auch so. Ich finde das im Redaktionsalltag auch total schwierig, weil das ist natürlich auch irgendwie unser Job als Tageszeitung quasi, die Themen so zu switchen. Aber wenn wir jetzt über den Anschlag oder die Anschläge in Halle sprechen, dann würde ich schon sagen, das war ein Punkt, wo ich wütend war auf vielen Ebenen. Also mich hat das wütend gemacht. Also ich fand irgendwie so diese Tür, dieses Bild dieser Tür, was dann ja auch so durch die Medien ging und man dachte so, da waren irgendwie Menschen, die sozusagen sich nur selber geschützt haben und obwohl das so vorhersehbar war, dass sowas auch passieren kann, und das hat mich schon wütend gemacht, dass es da quasi keinen Schutzraum gab von staatlicher Seite. Aber was mich dann auch in diesem ganzen Diskurs extrem wütend gemacht hat, ist dieses Schockiertsein darüber, dass sowas passieren kann. Also ja. Ich so dachte, Leute, wo lebt ihr denn? Also wie kann man denn jetzt irgendwie total schockiert sein, dass irgendwie eine jüdische Gemeinde angegriffen wird oder dass halt irgendwie ein Typ dann reinläuft und denkt, ach, das hat nicht geklappt, dann laufe ich irgendwie zum Döner. Also ich dachte dann irgendwie, Leute, das hat mich echt super wütend gemacht. Und mich hat das auch wütend gemacht, dass dann Leute gesagt haben, es trifft uns alle. Dann dachte ich so, nee, ja, das trifft nicht alle. Und das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Irgendwie hatte ich da tatsächlich so mal wieder so ein Gefühl von Wut. Und dann bin ich aber auch letztlich nach Hause gegangen und war so voll traurig.
Ja,
also. Ja, also es war so.
Aber bist du jetzt auch immer noch wütend darüber?
Ja, mich macht das schon wütend. Also ich, tja, das, ich finde, Wut ist ja so komisch, weil was tituliert man als Wut? Also ich habe gerade das Gefühl, es ist eine krasse Zeit. Ich glaube, wir müssen extrem aufpassen, was gerade passiert, und dass man schneller in etwas reinrutscht, was man vielleicht gar nicht so kommen sieht. Also wenn man irgendwie, egal wie reflektiert wir sind. Deswegen bin ich auf jeden Fall beunruhigt und vielleicht bin ich auch wütend, ja. Aber irgendwie auch auf einer abstrakten Ebene. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie rumlaufe und irgendwie immer das Gefühl habe, gegen Tonnen treten zu müssen. Aber so politisch bin ich schon wütend.
Was meinst du mit, man muss so ein bisschen aufpassen, weil man schneller in was reinrutscht, was man nicht hat kommen sehen?
Naja, also ich glaube vor allem sozusagen, was den Rechtsruck in Deutschland angeht. Also darauf war das bezogen. Ich glaube einfach dieses, ich glaube, das beobachte ich, glaube ich, zum Teil auch bei mir selber, diese Form von Normalisierung, dass rechte Gewalt stattfindet. Obwohl ich jetzt selber gesagt habe, Leute, das ist nichts Neues und so, aber trotzdem merke ich auch, man gewöhnt sich irgendwie auf eine Weise daran. Das ist so, das ist einfach nicht richtig, und da muss man, glaube ich, auch aktiv gegensteuern.
Ja. Ja, es ist halt irgendwie, finde ich, der Balanceakt zwischen, einerseits ist es eine Form von Überlebensstrategie, finde ich. Also so dieses, du musst ja deinen Alltag weiterhin, also was heißt du musst, aber so, du musst einer Erwerbsarbeit nachgehen und weiterhin deinen Job machen und du willst funktionieren, vielleicht auch für deine Familie oder deine Freunde und dich selbst und willst dich auch nicht die ganze Zeit schlecht fühlen und die ganze Zeit nur von einem, von diesem Entsetzen bestimmt sein. Und in der Form finde ich das irgendwie erstmal voll legitim zu sagen, dass man versucht, eine Alltäglichkeit herzustellen. Und aber dieser Punkt von Normalisierung, also so, dass ich, wo ich auch sagen würde, ich merke das auch bei mir selbst, es ist ja einfach dieses nicht mehr überrascht sein und dieses, okay, klar, was du auch gerade meintest, Erika, du bist kurz betroffen und dann bist du wütend. Genau, also es ist so dieses, eigentlich möchte ich, weil ich vorhin auch gesagt habe, so ich bin ganz gut mit Weinen. Mhm. Also eigentlich könnte ich auch jeden Tag weinen. Ich könnte darum weinen, dass sowas Menschen passiert. Ich könnte darum weinen, dass, also, und ja auch jetzt auf so viele Dinge bezogen, die irgendwie gerade auf der Welt falsch laufen. Und irgendwie, dann kann man gemeinerweise sagen, ah, das ist so ein komischer KünstlerInnen-Weltschmerz oder so, den man so hat. Aber so rein menschlich gesehen, finde ich, sind so viele Dinge so beweinenswert, weil das so weh tut, dass wir uns gegenseitig und das andere uns und wie auch immer, dass Menschen solche Dinge tun. Und eben dann wieder runtergebrochen, vielleicht, weil es jetzt greifbarer ist auf diese Situation in Deutschland und irgendwie Rechtsruck, der schon längst passiert oder längst passiert ist, finde ich das manchmal beängstigend, dass ich merke, obwohl ich das eigentlich sehr wichtig finde, dass ich da noch emotional mit bin, manage ich das so für mich so runter und sag halt so, gibt's nicht zu weinen. Also wenn dann gibt's was, sich aufzuregen, was ja auch stimmt, weil es was glaube ich, was Stärkeres ist, was auch von außen als stärker empfunden wird, als heulen oder weinen. Aber ich glaube, ich will mir am Ende nicht nehmen lassen, dass ich auch so Gefühle wie Verletzlichkeit und Schwäche und Trauer auf jeden Fall empfinde. Eigentlich jeden Tag. So. Ich würde das nur nicht so oft sagen, wie eben, ich bin empört oder ich bin wütend.
Und ich finde interessant, dass du das ansprichst, weil da kommt wieder so zum Ausdruck, wo man quasi seine Wut zeigt und wo sie dann wichtig wird, weil sie nicht nur irgendwie Selbstzweck ist, sondern weil sie tatsächlich genutzt werden soll, um vielleicht ein politisches Mittel zur Veränderung irgendwie zu sein. Und ich würde schon auch sagen, dass ich ganz oft natürlich auch Trauer dann empfinde oder ja traurig bin oder weinen möchte. Also auch nachdem irgendwie der Anschlag in Halle passiert ist, war ich auch unfassbar traurig und war dann irgendwann zu Hause gesessen und konnte einfach nur noch heulen. Aber im selben Moment war ich natürlich irgendwie trotzdem auch wütend oder hatte das Gefühl, wenn ich dann in der Redaktion bin, dann ist das nicht der Ort, wo ich weine, sondern das ist der Ort, wo ich irgendwie wütend bin und wo ich das Gefühl habe, hier begegne ich irgendwie Leuten, die von mir aber erwarten, dass ich jetzt voll traurig bin und dass ich so da sitze und weine und ich so denke, nee, das mache ich jetzt nicht für euch, damit ihr euch irgendwie so besser fühlt, weil das ist ein einfacher Umgang, irgendwie, oh ja, jetzt ist sie irgendwie traurig, weil das ist irgendwie passiert, sondern ihr müsst jetzt lernen, mit meiner Wut umzugehen, weil nur wenn ich, glaube ich, wütend bin, dann checkt ihr, dass es halt wirklich scheiße ist, was da passiert und dass das auch was mit euch zu tun hat und dass wir irgendwie was ändern müssen daran. Also ich glaube, dass diese Frage, wo zeigt man seine Wut, nochmal irgendwie so eine, also auch nochmal irgendwie eine wichtige Komponente ist, glaube ich, wenn man über Wut nachdenkt.
Ja. Ja, und auch die Frage so Sender und Empfängerin, finde ich, in dem Moment, weil es stimmt. Also ich glaube auch, dass es Menschen oft mehr überfordert, mit einer wütenden Frau umgehen zu müssen, als mit einer weinenden Frau, weil wir wahrscheinlich schon viel früher gelernt haben, was man macht, wenn jemand weint und noch nicht so viel. Also vielleicht nicht direkt so schnell wissen, was man macht, wenn jemand wirklich wütend ist.
Also ich glaube, in bestimmten Situationen würde ich wahrscheinlich meine Traurigkeit eher mit einer Freundin oder einer verbündeten Person teilen, auch meine Wut natürlich, weil ich das Gefühl hatte, die Person kann vielleicht dann verstehen, woher meine Wut irgendwie rührt, und dann können wir zusammen wütend sein, und das ist auch manchmal irgendwie gut. Aber wenn ich wirklich irgendwie Leuten zeigen will, so, hey, ich finde das und das jetzt irgendwie beschissen und da müssen wir irgendwie was ändern, oder das ist jetzt irgendwie hier so mein Kampf, dann den ich irgendwie so versuche irgendwie auszufechten, dann mache ich das, glaube ich, nicht mit Tränen, sondern dann mache ich das mit meiner Wut.
Ja. Ja, ich glaube, wahrscheinlich komme ich jetzt zu dem Punkt, wo ich dann darüber nachdenke, ob ich mich auch, also wie ich mich dem nähern kann, dass Weinen auch ein politisches Statement sein kann. Weil das ist wieder ein total anderes Thema, und also sozusagen, das würde jetzt zu weit führen, aber ich glaube, mich ärgert dann nämlich auch, oder mich macht auch wütend, dass es nicht, also dass es oft dann als stärker angesehen wird, wenn man nicht weint. Und ich finde, das sollte eigentlich viel, also es sollte einfach okay sein, es sollte sich okay anfühlen, in Ordnung anfühlen, dass man auch im Büro weinen kann oder im Bus oder im, keine Ahnung, auf der Straße. Das heißt nicht, dass alle das müssen, aber ich glaube, das ist so ein anderes Thema.
Du sprichst über Weinen, wir lachen.
Ja, voll die emotionale Folge, Leute.
Also einfach, ich glaube, wir kämpfen einfach dafür, dass alle Emotionen einfach raus dürfen, überall, jederzeit.
Aber das ist dann halt eine emotionalisierte Debatte, ne? Klar, also dann kann man uns halt nicht mehr ernst nehmen.
Ja, aber scheiß auf die, die uns nicht ernst nehmen wollen.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, wenn wir eine Folge über Weinen machen, dann müssen wir auch noch eine Folge über Gewalt machen. Weil ich glaube, das haben wir jetzt so ein bisschen ausgespart, weil das auch den Rahmen...
Und über Lachen.
Naja, wir
da hatten
jetzt...
Da gab es ja Humor, hatten wir schon.
Über Humor. Okay, ja, stimmt. Humor als Strategie.
Ja. Und so. Aber also genau, ihr könnt uns natürlich sehr, sehr gerne Feedback geben. Wir freuen uns immer über Feedback, über jegliche Folge, die ihr von uns hört. Und falls ihr jetzt zum Beispiel denkt, ja, ihr müsst auf jeden Fall mal über Gewalt oder Weinen oder so sprechen, dann sammeln wir das gern und gucken mal, wieso das Bedürfnis ist.
Genau, also wenn ihr Vorschläge habt, was wir mal vielleicht als Thema behandeln sollten, dann könnt ihr uns schreiben. Weißabgleich@taz.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns aber auch schreiben, was ihr doof findet an uns, was euch wütend macht, wenn ihr uns hört. Ja, oder was ihr auch toll findet. Wir mögen ja auch nette Sachen.
Das stimmt. Also.
Also bei Erika bin ich mir nicht sicher,
Liebe ist auch wichtig, Leute. Ich bin auch auf jeden Fall pro Liebe.
Pro Liebe. Ja. Also auf jeden Fall so Liebe für die Community.
Genau, Liebe für die Community, aber Hass für meine Feinde.
Ich finde, es ist ein richtig guter Schlusssatz, eigentlich. Ja. Genau. Weißabgleich@taz.de hat Jasmin gerade schon gesagt. Ansonsten, jeder erste Donnerstag im Monat erscheint wieder eine neue Folge. Toll, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Ich habe mich sehr gefreut, meine Gedanken zu Wut zu teilen.
Ja, dafür haben wir auch relativ viel gelacht, ne? Dafür, dass wir über Wut gesprochen haben.
Stimmt, ich war nicht einmal wütend eigentlich.
Ja, ich auch nicht.
Ja.
Eigentlich hätte ich...
Nächstes Mal hängen wir hier noch so ein Bild auf oder so, so von jemandem, der uns wütend macht.
Gute Idee.
Wer wäre das bei euch?
Irgendwelche Geheimnis verraten wir nicht.
Genau. Gut, bis dann. Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum Weißabgleich Super Supporter. Unterstütze deine Hosts mit einem kleinen Beitrag. Einmalig oder regelmäßig, ganz wie du willst. taz.de/podcast-zahlig.